Ja, ich grüße Sie herzlich zu Ihrem dritten Advent. Eine ganz wichtige Zeit, diese Advents- und Weihnachtszeit. Mit einer riesigen Botschaft, mit einer gewaltigen Botschaft. Jesus, der Verheißene, der Sohn Gottes, kommt wieder. Das ist das Größte. Und da sollten wir tatsächlich jedes Jahr weidlich feiern. Also 4 Sonntage, Adventssonntage plus Weihnachten. Billiger geht das nicht. Ja, heute wollen wir auch einen Text lesen. Also meistens lesen wir ja aus den Propheten, die Weihnachtsbotschaft, die Adventsbotschaft, Jesaja-Texte, wunderbare Texte. Und solch einen Jesaja-Text möchte ich heute oder einige davon auch hier jetzt zitieren, aber in einer Lektion, die uns Paulus schreibt. Also, sagt Paulus etwas über Advent? Wenig, aber tatsächlich etwas. Und zwar zitiert er im Römerbrief, im Kapitel 15, den Propheten Jesaja im Blick auf das Kommen Jesu. Und da heißt es, also Paulus schreibt, Jesaja spricht, aus Kapitel 11, Vers 10. Es wird kommen die Wurzel Jesse. Damit meint er den Isai, also den Vater Davids, Vorfahre Jesu. Und der aufstehen wird. Damit meint er Jesus. Zu herrschen über die Heiden, auf den werden die Heiden hoffen. Und dann fährt Paulus hier in Römer 15 in einem Segenswort an die Gemeinde in Rom fort. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also er knüpft aus Jesaja die großartige Hoffnung der Wiederkunft Jesu verknüpft er zu einer Lektion über die Hoffnung. Advent ist eine Lektion in Sachen Hoffnung. Das ist heute mein Thema hier. Gott hatte seinem Volk Israel ja immer wieder Verheißungen gegeben. Also, man könnte besser übersetzen, Versprechen gegeben. Er hat ihnen etwas versprochen und ihren Blick auf die Zukunft ausgerichtet. Also, das kennen wir, ja? Oder haben Sie vielleicht schon mal gehört, Abraham. Er hat dem Abraham, mit dem ja die ganze Geschichte begann, hat dem Abraham einen ganz großen Hoffnungshorizont gesetzt. Anknüpfend an seine persönliche Situation. Er hatte keinen Sohn bekommen, keinen Nachfolger für seine Truppe und für seinen Stamm und was da kommen sollte. Er wollte ihm einen Sohn schenken. Er wollte ihm das Land Kanaan schenken. Er wollte ihm einen großen Namen machen. Er wollte ihn segnen. Also Versprechen, Verheißungen, die dem Abraham geholfen haben, den Kopf vor den Fußspitzen zu heben, den Blick zu heben und den großen Horizont ins Auge zu fassen. Oder das Versprechen des Messias an die Juden. Eben Jesus. Paulus schreibt in Römer 15, in dem Zusammenhang, den ich eben uns gelesen habe, auch diese Worte. Christus ist ein Diener geworden der Juden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen zu bestätigen die Verheißungen, die den Vätern gegeben sind. Was heißt das denn? Das heißt doch, die Versprechen, die Gott seinem Volk gegeben hat, die gaben ihnen immer wieder neu. Das war der Job der Propheten im Alten Testament, sehr stark. Die gaben ihnen immer neu eine große Zukunftsperspektive. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder Mensch braucht. Das ist eine aktuelle Botschaft des Advent. Wir brauchen eine große, Betonung auf große, Zukunftsperspektive, also einen Ausblick, etwas, was vor uns liegt, auf das wir zuleben können, auf das wir hinleben können, auf das wir unsere Seele ausstrecken können, was uns in Bewegung bringt, was uns motiviert, Kraft und Mut schenkt. Also einen Horizont haben. Das ist etwas sehr Essentielles, etwas sehr Wesenhaftes, etwas Lebenswichtiges, etwas absolut Notwendiges. Versprechen weiten unseren Blick nach vorne. Und jedes Mal, wenn eines dieser Versprechen sich erfüllt hatte, in der Geschichte zum Beispiel des Volkes Israel, dann wuchs Vertrauen, dass Gott wahrhaftig und treu ist, dass man sich auf ihn verlassen kann, dass er Wort hält. Und das ist heute noch genauso in unserem Leben. Wenn zum Beispiel Kinder aufwachsen in einem Klima, wo sie merken, das Wort der Eltern gilt, dann wächst bei ihnen ein Gefühl der Sicherheit. Es wächst Lebensmut, Zuversicht und Hoffnung. Kinder müssen eigentlich lernen, das, was Papa und Mama versprechen, das halten sie auch. Wenn sich das tragischerweise nicht erfüllt und immer wieder nicht erfüllt, dann werden Kinder misstrauisch, pessimistisch. Dann wächst da wenig Lebensmut. Umgekehrt hingegen, erfüllte Versprechen schaffen Hoffnung auf die Zukunft. Hoffnung, würde ich mal so definieren, Hoffnung ist positive Zukunftserwartung. Tja, positive Zukunftserwartung. Was denken Sie, wie das um uns her aussieht? Die Menschen um uns her. Ich habe jetzt eben wahrgenommen, Sie hatten da einen Einsatz, Sie haben viele Traktate oder Schriften verteilt und haben sich hier an die Bonner und die Godesberger gewandt. Super. Ja. Wie viel Hoffnung, wie viel positive Zukunftserwartung haben die Menschen um uns her? Und das müssen wir uns natürlich auch selber fragen. Wie positiv ist deine Zukunftserwartung? Wie groß und stark ist deine Hoffnung? Das kann man einem Menschen ein Stück weit abspüren. Hoffnung, etwas Essentielles, etwas Lebenswichtiges, etwas, was jeder Mensch zutiefst braucht, um zu leben. Ja. Nun können allerdings keine Eltern und keine Partner und kein Mensch immer Versprechen halten. Das müssen wir uns auch eingestehen. Wie oft habe ich als Vater, wir haben 4 Kinder, inklusive meiner Frau, tolle Sachen gesagt, ne? In denen ich nicht immer die Kraft hatte, die durchzuhalten. Das ist jetzt nicht unbedingt ein toller Trost, dass uns das allen so geht, dass ich da nicht the one and only bin, sondern so sind wir Menschen. Das übersteigt einfach unsere Kraft. Einer aber kann das. Gott, der Allmächtige, der sein Wort hält, der seine Versprechen erfüllt. Wenn wir schon merken, wie schwer das ist, ja geradezu unmöglich ist, Versprechen zu halten, dann können wir fast daran auch ableiten und ermessen, wie viel Allmacht ist nötig, dass Gott sein Wort hält. Ja, das ist biblische Hoffnung. Gott hält sein Wort. Er erfüllt seine Versprechen. Und darauf gründet sich biblische Hoffnung. Und das ist etwas ganz Eigenes, also von menschlichen Hoffnungen auch zu unterscheiden. Biblische Hoffnung bedeutet eben nicht hoffentlich. Das ist ja ein Ausdruck von ungewisser Erwartung. Biblische Hoffnung bedeutet, absolute Gewissheit zu haben. Dafür gibt es im Alten Testament sogar eine eigene Stilform, das sogenannte prophetische Perfekt im Hebräischen. Also, das bedeutet, der Prophet spricht von zukünftigen Dingen, grammatisch imperfekt. Also in der Vergangenheit. Ja, die Zukunft ist also, das ist damit gemeint, die Zukunft ist so sicher, als wäre sie schon geschehene Vergangenheit. Das ist eigentlich grammatisch ein Unding. Das gibt es eigentlich gar nicht. Doch, im Hebräischen gibt es das, eine eigene Form für prophetisches Reden, das die ja menschlich kaum wirklich zu verstehende Gewissheit und Wahrhaftigkeit Gottes zum Ausdruck bringt. Er sagt Dinge, die in der Zukunft geschehen, als wären sie schon geschehen. Das ist Hoffnung in der Bibel, etwas Einzigartiges. Und deshalb spricht Paulus hier in dem Text im Römerbrief von dem Gott der Hoffnung, der uns erfüllt mit völliger Hoffnung. Vers 13. Der wiederkommende Jesus, der kommende Friedefürst, wird also mit absoluter Gewissheit kommen. Das ist biblische Hoffnung. Und in diesem Zusammenhang schreibt Paulus dann, und das möchte ich uns auch noch hier ans Herz legen heute Morgen, von drei Dingen, die zu dieser Hoffnung gehören. Nämlich, das ist einmal, es heißt hier, der Gott der Hoffnung ist ein Gott der Geduld und des Trostes, in Vers 5. Römer 15, Vers 5. Und Römer 15, Vers 4, ein Vers davor. Durch Geduld und den Trost der Schrift sollen wir die Hoffnung festhalten. Was heißt das? Wir haben eben schon gehört, Hoffnung spannt unsere Seele aus. Sie zieht unseren Geduldsfaden lang. Und eigenartigerweise lässt Gott sich dabei Zeit, was wir nicht immer gut verstehen. Zeit ist bei Gott ein ganz wichtiges heilsgeschichtliches und auch pädagogisches Moment. Also 400 Jahre war Israel in Ägypten. Und wer hat jemals gedacht, dass die da nochmal zurückkommen? Nach Kanaan. 70 Jahre war Israel in babylonischer Gefangenschaft, bis es befreit wurde. Fast niemand hat das mehr geglaubt. Also der Prophet Ezekiel, der war da mittendrin in Babylon und hat den Leuten das vor Augen gestellt und sie hatten Prophetien von Jesaja, aber eigentlich haben die sich auf die Szene eingestellt. Das hat niemand mehr eigentlich erwartet. 700 Jahre hat es gedauert, bis sich die Verheißung durch Jesaja erfüllte. Uns ist ein Kind geboren und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Übrigens hier im prophetischen Perfekt geschrieben. Also, so wie das eigentlich hier steht, übersetzen wir das gar nicht. Wir übersetzen das schon in die Zukunft. Das steht hier in der Vergangenheit. Und es hat 700 Jahre gedauert, bis sich diese Verheißung erfüllt hat. Mit anderen Worten, zu Hoffnung gehört Geduld, sagt Paulus hier. Wir brauchen Geduld. Wir wachsen durch Geduld. Alles Wachstum braucht Zeit. Das neutestamentliche Wort für Geduld heißt drunter bleiben. Drunter bleiben unter Belastungen, aushalten, nicht loslassen, nicht weglaufen. Durch Geduld wachsen. Im Hebräerbrief Kapitel 10 heißt es, Geduld habt ihr nötig, dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Also Gott arbeitet mit Zeit. Und dass da manche Dinge so lange dauern, das ist nicht etwa Lässigkeit. So würden wir manches interpretieren. Ja? Also wenn einer auf sich warten lässt, ist ihm vielleicht nicht so wichtig oder kommt halt dauernd zu spät. Gott arbeitet mit Zeit. Und das bewusst. Und Paulus sagt, er ist der Gott der Geduld. Er hat Geduld. Gott selber bleibt drunter. Er hält aus, er haut nicht ab. Er hält die Gottlosigkeit dieser Welt aus. Stell dir das vor, er hält dich aus. Er hält seinen Plan durch. Er steht zu seinem Volk Israel. Er steht zu seiner Gemeinde. Er liebt diese ganze Welt. Wenn Sie mit Menschen zu tun haben, die überhaupt nichts von Gott wissen wollen, die alle an ihrem Stand vorbeigehen und sich dann sagen, Gott ist ein Gott der Geduld. Er hat einen ganz langen Atem. Er gibt Zeit zur Umkehr. Wie viel Geduld hatte Gott mit dir, bis du hier gesessen hast? Er gibt Zeit zur Rettung. Und deshalb warten wir heute noch auf die Ankunft Jesu. Und damit unsere Geduld nicht reißt, weil da sind wir ja sehr begrenzt, oder man könnte vielleicht auch sagen, ausleiert und erlahmt, deshalb brauchen wir den Trost der Schrift. Das ist das, was Paulus sagt. Also, Gott gebe euch Geduld und den Trost der Schrift. Deshalb sitzen wir heute Morgen hier. Wir hören gemeinsam das Wort der Schrift. Wir hören, es ist Advent. Jesus kommt wieder. Eines Tages wird er erscheinen, auch wenn es schon 2000 Jahre dauert. Und in dieser Zeit spricht er mit dir. Und er stärkt deine Geduld. Und er empfindet mit, wie stark dein Geduldsfaden angespannt ist. Und wie du dich dauernd fragst, ja, könnte das nicht anders, besser, schneller gehen? Er stärkt deine Geduld, er tröstet dich. Trost ist Zuspruch. Wenn Gott dir sagt, ich liebe dich, ich halte dich, ich vergebe dir. Trost ist all das, was Gott für dich tut. In manchen Gemeinden, so jedenfalls meine Beobachtung, meine Erfahrung, überwiegt die Ermahnung. Also die Betonung auf das, was wir für Gott tun sollen und für die Nächsten, für die Menschen um uns her. Und okay, wir brauchen beides. In der Bibel steht beides. Ermahnung und Ermutigung. Zuspruch und Herausforderung. Aber ich glaube, dass wir vor allem den Trost der Schrift brauchen. So wie Paulus das hier schreibt. Wie viel Trost hast du aus Gottes Wort erfahren? Es ist gut, sich in der stillen Zeit auch mal daran zu erinnern. Trost, der tief in dein Herz gedrungen ist. Oder man müsste auch umgekehrt fragen, wie viel Trost aus Gottes Wort hast du nicht erfahren? Habe ich nicht erfahren? Weil ich zu bequem war, es aufzuschlagen. Oder zu lesen. Oder in die Gemeinde zu kommen. Also, der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr die Hoffnung festhaltet. Hoffnung hat es mit Geduld und Trost der Schrift zu tun. Und ein zweites schreibt Paulus hier. Ein zweites gehört zur Hoffnung. Der Gott der Hoffnung erfülle euch, jetzt kommt's, mit aller Freude und Frieden im Glauben. Also das Zeichen, dass dein Glaube und deine Hoffnung erneuert worden ist, ist Freude und Friede im Glauben. Da kommt der Paulus deshalb darauf, hier zu schreiben, weil ihm der Lobpreis der Heiden im Alten Testament einfällt, als Reaktion auf das Kommen des Messias. Und deshalb zitiert er auch diese Verse. Vielleicht lesen Sie diesen Text aus Römer 15 zu Hause nochmal. Da heißt es zum Beispiel in Vers 9, also all die, die da hören und glauben, die Heiden, sollen Gott loben, Vers 9. Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk, Vers 10. Lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker, Vers 11. Also unsere Antwort auf Hoffnung, die wir ergriffen haben, die wir geglaubt haben, die wir angenommen haben, soll eigentlich sein Freude und Frieden im Glauben. Das wäre die Herausforderung in der Adventszeit. Es gibt Dinge in meinem Leben, in deinem Leben, die dich überhaupt nicht freudig stimmen und die dir den Frieden vielleicht sogar rauben. Und dann schaust du auf den großen Hoffnungshorizont, den Gott dir zusagt, in aller Gewissheit, prophetisch ist perfekt. Und du sollst zulassen, dass er dir, dass daran sich deine Freude anknüpft und dass er neu Friede in dein Herz gibt. über die Beschwernisse und Belastungen deines Alltags hinaus. Ja, wenn dir Freude und Friede fehlt, schaue im Glauben auf die erfüllten Versprechungen Gottes, also auf Jesus. Und das dritte und letzte hier, was sagt Paulus hier im Römerbrief Kapitel 15? Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das gehört auch zur Hoffnung. Also nicht nur Geduld und Trost der Schrift, nicht nur Freude und Frieden im Glauben, sondern Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ja der große Vergegenwärtiger, so könnte man das sagen. Ja, er gibt Kraft hier und jetzt. In dem Moment, wo du es hörst, wo er dir dein Herz aufschließt, wo er dir über das, was ich hier heute Morgen sage, hinaus redet mit dir, was kein Mensch hier hört, was kein Mensch hier weiß. Er gibt dir hier und jetzt im Hören auf den Trost der Schrift Kraft. Er stärkt dir deine Geduld, die du brauchst. Deine angespannte Geduld. Und er stärkt deine positive Zukunftserwartung, deine Hoffnung auf die absolut sichere Wiederkunft Jesu. Und im weiteren Bogen dieser Heilshoffnung stärkt er dir auch die Hoffnungen deines Lebens heute, die manchmal nur die Qualität von hoffentlich haben. Nicht alles, was wir in unserem Leben hoffen und wünschen, ist ja von Gott sicher gegeben. Aber Gott ist durch seinen Geist mittendrin in den Dingen deines Lebens, in deinen Ängsten, in deinen Hoffnungen, in deinen Erwartungen, von denen manche gut und richtig sind und manche auch nicht. Aber wer Hoffnung hat, wer in diesem Sinne dieses Wortes hier Hoffnung hat von Gott auf die ewigen Dinge, den Trost der Schrift hat und Geduld aus Glauben empfängt, den wird Gott auch durch die Kraft des Heiligen Geistes hindurchführen, was immer auch vor dir liegt. Und durch die Windungen dieses Lebens hindurchführen. Er zeigt dir seinen Willen, er zeigt dir seine Wege und dann kannst du einschwenken und Ja sagen und Nein sagen unter der großen Glocke, dass er dir Hoffnung gibt in Ewigkeit, können deine irdischen Hoffnungen und Erwartungen und Wünsche sortiert werden und geklärt werden. Und da gibt es einen Weg hindurch. Sogar einen guten Weg. Und selbst wenn du einen schlechten gegangen bist, kannst du das korrigieren. Weil Gott hat Geduld. Er ist der Gott der Geduld und des Trostes und der Hoffnung. Das ist großartig. Er wird dich zum Ziel führen. An seiner Hand. Ja, also Advent ist eine Lektion in Sachen Hoffnung. Ich wünsche Ihnen hier als Bonner, Godesberger Gemeinde, dass bei Ihnen der Hoffnungspegel, ja, hoch ist und dass der wächst. Der kann auch schon mal schwanken. Ja, in der Adventszeit soll der neu gefüttert werden und die Hoffnung in ihrer Gemeinde. Und sowas kann man auch spüren. Sowas nehmen Menschen wahr, über das hinaus, was sie denken, was andere alles sehen und hören. Ich wünsche Ihnen, dass der Hoffnungspegel Ihrer Gemeinde in Bezug auf den wiederkommenden Jesus wächst. Und dass auch Ihre menschlichen Hoffnungen, an denen Sie so knabbern und ja, dass sich die sortieren unter dem guten Willen Gottes. Positive Zukunftserwartung, die nicht enttäuscht wird in Bezug auf Jesus. Durchhalten durch Geduld und Trost der Schrift, durchgehalten durch die Kraft des Heiligen Geistes, der mich hier und jetzt berührt, und durchgehalten durch Freude und Friede im Glauben. Also, dafür brauchen wir 4 Adventssonntage, jedes Jahr neu. Gott segne Sie darin. Amen.